Hallo, ich bin der Hannes und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Ich habe bei mir heute sitzen die Elisa Turner. Sie kommt aus Tirol, ist eine junge Bergbäuerin und das passt genau zum Thema, dass jetzt das Jahr der Bäuerinnen ist. Nämlich nicht nur in Österreich, sondern EU-weit. Rund 36.000 Betriebe in Österreich werden von Bäuerinnen bewirtschaftet. Und wir reden heute über das Leben auf einem Bauernhof, wie die Elisa so aufgewachsen ist, wie sie so gegangen ist als Kind, daheim am Hof mit ungefähr 300 Schafen, was da alles zum Tun ist. Wir reden aber auch über das, wie sie alles managt. Sie geht hauptberuflich als Krankenschwester arbeiten auf der Intensivstation, wie sie da geht im Nebenerwerb. Und noch kommt noch dazu, sie ist in der Landjugend organisiert, führt das als Bezirksleiterin. Und über all diese Themenbereiche, wie die ineinanderlaufen, reden wir heute. Und ich finde, es ist wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Freut euch und gleich nach dem Intro geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Elisa, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du von Tirol heute auch hergekommen bist zu mir. Voll schön. Ich hatte ja schon länger am Schirm gehabt und jetzt zum Jahr der Bäuerinnen in Österreich und der EU. Ich meine, passt das genau. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Hannes für die Einladung. Mir hat es gefreut. Ich bin eigentlich gleich in den Zug gestiegen und bin nach Wien gedüst.
Genau, und du hast gesagt, du bleibst da ein paar Tage da. Genau. Verlängert das ein bisschen. Wir haben, glaube ich, sehr viel zum Reden. Du bist ja vielen schon bekannt. Du bist ja eigentlich schon, kann man sagen, ein bisschen eine Influencerin, ja, mit da einer ganz schönen, großen Community. Du bist mir natürlich auch schon, glaube vor ein, zwei Jahren, so lange folge ich dir halt schon aufgefallen. Und du machst das echt gut, wie du das bringst auf Insta und überall. Die Arbeit vom Bauernhof, wie du das herzeigst, das finde ich echt gut.
Danke. Ja, mir macht es voll Spaß und das hat sich die letzten Jahre in die richtige Richtung entwickelt, sodass man einfach einen wertvollen Content macht. Also ich schaue, dass ich die Follower einfach mit der landwirtschaftlichen Themen aufkläre und meine Leidenschaft dazu eigentlich so für Film und Bilder macht dazu.
Elisa Turner, so ist dein Name auf Insta, so heißt du. Du bist aufgewachsen auf einem Bauernhof in Tirol. Erzähl uns einmal ein bisschen, wo kommst du genau her? Wo seid ihr daheim?
Also ich komme aus einem kleinen Dorf in Tirol, Imsterberg, und darf mit meiner Familie da den Bergbauernhof betreiben. Und wir haben uns seit 2007 eigentlich für das braune Bergschaf entschieden, also mein Papa. Und wir sind vier Kinder daheim und wir helfen da zusammen und bin eigentlich mit dem aufgewachsen.
Das heißt, du hast noch drei Geschwister, zwei Dirndl, was ich weiß, und einen Bruder, gell?
Ja, genau, der Matthäus, das ist der Kleinste.
Der Kleinste, nochmal ein Nachfolger sozusagen innerhalb sieben Jahren, sehr, sehr gut. Eine junge Familie, muss man sagen. Da, wie stelle ich mir den Hof so vor? Ich meine, natürlich auf Insta zeigst du sehr viel her, aber die, was jetzt das vielleicht noch nie gesehen haben, ist ein richtiger Bergbauernhof, also eher steil, muss man sagen, oder?
Ja, also ich bin sehr stolz auf unseren Bauernhof. Wir haben zwar, also meine Eltern haben den übernommen, aber sehr nicht geplant eigentlich, weil dieser Bauernhof und die Landwirtschaft war eigentlich stillgelegt. Also die war nicht im Betrieb. Und mein Papa kommt aus einer ganzen leidenschaftlichen Bauernfamilie und meine Mama ist mit dem auch aufgewachsen und sie haben sich dazu entschlossen, diesen Bergbauernhof eigentlich wieder ins Leben zu rufen. Und das war gar nicht einfach, weil die ganzen Steilflächen alle schon verwaldet waren und die haben nachher eigentlich wirklich über 5 Hektar circa kultiviert, dass man die Flächen eigentlich bewirtschaften kann und den Hof eigentlich ein bisschen restauriert und verneuert. Und wir haben eigentlich aus dem, oder meine Eltern haben aus dem, was sie gekriegt haben, eigentlich das Beste rausgeholt. Wir haben keinen Millionenhof daheim aufgebaut, sondern wir haben mit dem gewirtschaftet, was wir gehabt haben. Und in jedes Eck ist ein Schaf reingekommen, sagen wir so.
Das heißt, der Hof war stillgelegt und dein Vater hat gesagt, er springt da ein und macht den wieder quasi wieder, stärkt den wieder.
Ja, voll. Mein Papa hat nachher einen landwirtschaftlichen Meister nachgemacht und gleichzeitig meine Mutter hat den Hauswirtschaftsmeister gemacht in der LLA Imst. Und sie haben das gemacht und sie haben sich einfach darauf eingeladen und sie wollte das einfach richtig machen und nachher ist das ja, dann haben wir auf einmal 300 Schafe daheim gekriegt.
Auf einmal 300 Schafe und dann bist du dahergekommen quasi. als älteste Hirze für die Vieri. Und wenn man jetzt so das mitkriegt, du lebst ja das mit voller Leidenschaft, bist von klein auf quasi schon immer mit gewesen am Hof sozusagen.
Ja, voll. Also durch das, dass ich die Älteste bin, bin ich mit dem Papa durch ganz Tirol gefahren und mir habe die Schafe eingekauft, weil das braune Bergschaf war eine von außen sterbende Rasse eigentlich. Und da war es sehr schwierig, die braunen Bergschafe in Tirol zu sammeln. Und das hat er dann wollen und die Herde haben wir uns dann zugelegt. Und ich war eigentlich von Anfang an bei allen Tätigkeiten dabei. Und es hat nichts gegeben, was man nicht kann, wenn man nicht will.
Das heißt, du bist da voll reingestartet. Jetzt bist aber du nicht nur quasi Bayerin, sondern du hast ja auch einen Beruf gelernt und bist da auch Vollzeit im Einsatz. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wann ist da die Entscheidung gefallen dazu und was machst du überhaupt da nebenbei?
Ja, ich wollte eigentlich seit dem Kindergarten schon Krankenschwester werden. Das habe ich eigentlich nie hinterfragt. Ich bin in diesen Weg nachher, habe die landwirtschaftliche Lehranstalt gemacht und nachher bin ich in den Pflegeberuf eingestiegen, habe die diplomierte Krankenschwester gemacht und arbeite auf der Anästhesie und Intensiv im Krankenhaus.
Das heißt voll durchgezogen, das heißt zuerst eine landwirtschaftliche Schule. Das willst du trotzdem machen?
Immer.
Immer. Okay, also ja. Ganz klar. Hast du auch gesagt, du möchtest den Hof übernehmen?
Also bei uns ist die Hofübernahme nie so im Vordergrund gewesen, weil der Papa hat alle gesagt, der, was es machen will, macht's. Und es war uns eigentlich klar, dass man so eine Berglandwirtschaft nicht allein machen kann. Also wir müssen da einfach zusammenhelfen, auch in Zukunft.
Da kommen wir nachher später noch hin. Aber das heißt landwirtschaftliche Schule. Und nachher hast du gesagt, ich mache die Krankenschwesterausbildung, die Diplomierte. Und jetzt bist du auf der Anästhesie intensiv unterwegs.
Genau.
Und taugt dir das?
Ja, voll. Also ich bin jetzt vermehrt auf der Intensivstation und wir arbeiten im Schichtbetrieb, also sehr stimmig mit generell mit meinen Hobbys, mit der Landwirtschaft, kann ich da mal das eigentlich gut einteilen. Und die Arbeit zu Menschen hat mir eigentlich alle gut gefallen.
Das heißt, du bist da voll dabei, wenn da um Leben gekämpft wird, mehr oder weniger?
Ja, die Betreuung für Menschen eigentlich, einfach zuhören und betreuen, das ist eigentlich das, was die Arbeit so wertvoll macht.
Und das taugt dir?
Sehr.
Sehr, ja. Ja, schön. Also mir taugt das auch, wenn junge Menschen sich für sowas entscheiden. Aber noch mehr taugt mir natürlich, dass du sagst, ich arbeite mit am Bauernhof, weil viele sagen, du, ich gehe ja eh arbeiten, 40 Stunden. Und jetzt hat es ja eh, glaube ich, ein klassischer Nebenerwerbsbetrieb. Und das wird ja oft auch ein bisschen belächelt. Also ich habe das oft mitgekriegt, dass gerade oft in Oberösterreich, Niederösterreich die Bauern sagen, ja, die Nebenerwerbsbauern, das ist ja eh nichts. Wie siehst du das eigentlich? Wie nimmst du das wahr? Wie geht's dir damit?
Also daneben, also die Landwirtschaft im Nebenerwerb ist eigentlich sehr, sehr wertvoll und muss viel mehr da muss viel mehr Aufklärung passieren. Die Leute müssen die Wertschätzung von der Gesellschaft irgendwo spüren. Und gerade in Tirol, wir haben so viele Berglandwirte und leidenschaftliche Bauern und Bäuerinnen dahinter. Und ich denke, ohne den Bezug oder dass man damit aufgewachsen ist und dass man das gerne tut, darf das eh alles nicht mehr funktionieren. Also die Relation von der Berglandwirtschaft mit der Talwirtschaft, das sind einfach viel zu große Lücken.
Und ich denke mir oft, das wird uns ja dann, ich bin ja auch Nebenerwerbsbauer, also mein Vater ist auch schon sehr früh in die Richtung gegangen. Und da gibt es jetzt oft eine Faktenverdrehung, weil mir wird ja auch oft vorgeworfen, ja, der Reuer braucht ja nicht mehr von der Landwirtschaft leben. Und ich denke mir immer, eine spannende Aussage, weil Ich habe mir halt Wege suchen müssen. Ja, ich habe ja gar nicht aus China. Weil natürlich konnte ich sagen, ja, ich lebe halt von meinen 80 Rinder, ja, ich habe Kälber in Aufzucht, aber ich kann nicht investieren davon, ich kann keinen Traktor kaufen, ich kann ja meiner Familie kein Leben bieten, ja. Da ist ja du tausendmal gescheiter, ich sage, okay, ich mache eine Buchhaltung, sehe ich, dass es nicht ausgeht in der Landwirtschaft, baue mir nebenbei Standbeine auf, ja, und ich habe auch zum Beispiel viele Standbeine, du gehst Vollzeit arbeiten, und dann ist aber der Bauernhof möglich, dass man bewirtschaftet. Dann wird aber dann gleichzeitig auch in den Mund gelegt, naja, du brauchst nicht mehr von dem Leben. Und ich glaube, wenn ich mir heute so anschaue, wenn ich durch Österreich fahre, mit den Bäuerinnen und Bauern rede, die resilienteren Betriebe sind die Nebenerwerbsbetriebe. Ja? Weil da ist nicht bei jedem Milchgeld der letzte Cent entscheidend oder ob es jetzt beim Holzpreis ist, egal was. Sondern ich glaube, genau diese Kombination macht es aus. Und darum gefällt es mir, wenn du da das jetzt schon eigentlich so vorlebst und nicht sagst, nein, dann lassen wir die Landwirtschaft daheim, weil ich bin eh Krankenschwester.
Ja, ja, eben. Und das war eigentlich, der Gedanke war bei mir nie präsent. Für mich war immer klar, die Arbeit in der Natur und mit den Tieren und die Bewirtschaftung von Weide- und Almflächen, das ist einfach so viel mehr dahinter, als wir nur, sagen wir mal, sehr plausiv gesagt, nur Förderungen kassieren, weil ohne diese Förderungen könnten wir diese Landwirtschaft gar nicht betreiben. Und das ist eh eigentlich Pi mal Daumen. Wir gehen in die Arbeit, haben unseren eigenen Verdienst und schauen, dass dann eigentlich die Landwirtschaft wieder weiter rennt. Das ist einfach ein Fakt.
Jetzt bist aber du eine total junge Frau. Jetzt wird es ja so oft sein, jetzt bist du im Krankenhaus. Die anderen werden sagen, du, gehen wir noch fort, treffen wir uns dort hier auf einen Kaffee oder dort oder da. Wie schaut das bei dir aus, dass du da nie denkst, boah, ich muss wieder heim, jetzt ist es ein Heinghöfen oder ich muss die Schafe versorgen. Wie lästig ist mir das jetzt gerade? War der Gedanke nie da oder schon auch?
Das war früher. Und jetzt muss ich sagen, habe ich immer noch mehr das Gefühl, es ist eigentlich ein Privileg, wenn ich nach der Arbeit noch heim gehen darf. Also wenn man wirklich in der Natur arbeitet, kommt man auch, man spürt sich wieder, man kann die Alltagsprobleme einfach auf die Seite stellen und eigentlich so älter man wird, umso mehr schätzt man das. Das war früher als Kind, natürlich im Sommer gehst du mit Schwimmen, die Schwimmbad-Saison hat gestartet und jeder war im Schwimmbad außer du, das war das Einzigste. Aber wir sind ja 4 Geschwister und wir haben alle das gleiche Leid erlebt. Und meine Schwester hat einmal gesagt, am Anfang will man nie aufs Feld. Und am Abend will dann niemand mehr heim. Und genau so war es eigentlich. Und wenn man nachher am Abend nach der Feldarbeit einfach zusammenhockt und der Opa schneidet den Speckau und man sieht das ganze Feld, was man irgendwie inbracht hat mit vereinten Kräften, das ist einfach ein unbezahlbares Gefühl. Und ich finde, genau das sind dann die Gründe, warum man das weiterführt und warum man eigentlich gern in den Stall geht und gern aufs Feld geht, auch wenn es einmal lästig erscheint. Aber die Pflicht ist da eigentlich sehr gering, was man verspürt.
Das heißt, das Herz ist sehr steil an. Also das heißt, es ist quasi richtig mühsam, oder? Wenn ich mir das jetzt anhöre.
Ja, die Berglandwirtschaft ist generell, es hängt an der Heuarbeit im Sommer. Das ist das Arbeitintensivste. Weil wenn wir einen Hektar mähen, braucht man 5 Tage Pi mal Daumen, dass man ihn hindert. Und
so sticky ist es bei
Ihnen? Ja. Also man macht wirklich alles mit dem...
Habt ihr einen Mähtrack, einen Muli, genau, einen Rotomäher oder was habt ihr?
Wir haben einen Schlepper und einen Mähtrack und 2 Blaser, also 2 Laubgebläse, wo wir vielleicht 2-3 Rechner unter einmal halt ersetzen können, aber sonst müssen wir schon alles vorhanden in die. Und nachher machen wir halt Maden, wo wir das nachher mit dem Schlepper in die. Und wir haben keinen so einen großen Heustadel, dass wir unsere ca. 10 Hektar alle in der Tour, sondern wir haben auf jedem kleinen Feld in den Bergen quasi ein kleines Heustadel, wo man das Heu eintut und ausgräumt dann. Und ein Teil kommt im Herbst von zu eichen. Und wenn der Schnee da ist, dann wirtschaftet man mit dem, was wir im Stadel haben. Und wenn es nachher abbaut wird, nachher holen wir wieder von zu das Heu wieder an.
Das hört sich echt noch richtig anstrengend an. Da fühle ich mich richtig ein, da kriege ich richtige Bilder. Ja. Wie geht es da nachher? Ich sage mal, ist dein Vater, deine Mama, sind die auch nebenbei arbeiten?
Also meine Mama war bei uns daheim, also Hausfrau und eigentlich Bäuerin. Und mein Papa ist aber immer währenddessen auch 100% Arbeiter gegangen. Und meine Mama hat mit uns 4 Kinder eigentlich die Landwirtschaft so betrieben und das war einfach ein laufender Zusammenhalt da.
Das heißt, du bist als Frau, als junges Mädchen auch schon so aufgewachsen und hast gesehen, die Mama schupft das alles, der Vater geht arbeiten. Das heißt, das war nicht nur Hausarbeit, sondern sie hat die Schafin betreut und halt beim Heigen auch voll mit.
Quasi. Ja, voll. Also im Sommer waren wir generell. Das fängt an beim Heuer, dann hat man vielleicht eine Woche frei und jetzt sind wir auch alle in Urlaub gefahren. Und nachher ist man heimgekommen und hat man mit dem Grummet weiter da. Also.
Also immer ganz schön viel zum Tun.
Genau.
Der Gedanke, dass du jetzt sagen würdest, ich mache mir es leichter, ich lasse den Hof vielleicht einmal, der ist bei dir gar nicht da.
Natürlich, ich würde lieber, wenn er nie da gewesen war. Aber das sind realistische Gedanken, was man halt auch von der Gesellschaft so mitkriegt. Aber trotzdem gibt man keine Hobby-Days, was ich mit der Landwirtschaft habe.
Das heißt, das taugt dir voll.
Ja. Und es ist ja auch Familienzeit. Also die Zeit, was wir als Familie haben, die haben wir so Also wir kommen ja wirklich alle zusammen. Früher der Opa war immer dabei, der Onkel ist immer dabei, Freunde, man hilft zusammen. Und wenn man denkt, das geht sich gar nicht aus, hilft noch ein Bekannter noch mit, wo man sich denkt, cool, der geht jetzt auch mit. Und ja, das ist schon einfach lässig.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir fragen darf, aber hast du schon einen Freund, der was da schon mithilft da? Oder?
Ja.
Ja. Und den hast du auch begeistern können?
Mhm.
Ja. Der hat dann nicht gesagt, hey Lisa, spinnst du, jetzt muss ich da daheim helfen?
Nein, weil es ist einfach der Zusammenhalt im Vordergrund. Also miteinander was schaffen, miteinander einfach zusammenhelfen. Und das Gefühl, das ist einfach schön, das war... Natürlich, wenn wir alle ins Haar gehen, oder? Natürlich sind dann auch Freunde dabei, die sagen, okay, dann gehe ich halt auch mit. Das haben wir schon öfters gehört.
Okay, okay. Hat's, seid vier Geschwister, der Junge, der Bub ist jetzt 19 sozusagen, der Matteo. Ja. Wie ist das einmal wegen einem Übernehmer? Wie habt ihr euch das ausgeschätzt?
ja, durch das, dass ich die Älteste bin, war das jetzt noch nie so das Thema. Aber es ist ein Fakt, ist klar, dass man das einfach in Zukunft miteinander schaukeln muss. Generell Bergbauernhöfe, die betrieben werden, das ist so arbeitsintensiv, es geht nicht allein. Und da helfen wir einfach zusammen. Und der Matthäus ist wirklich sehr, sehr fleißig. Er hat auch seinen Lehrabschluss jetzt fertig und ist immer dabei. Und es ist hauptsächlich der Papa, der Onkel, der Matthäus, ich und natürlich meine zwei Geschwister und die Mama. Wir redet der Insta immer ab und wenn einer nicht kann, dann kann der andere und es geht auch in Zukunft so. Weil wenn du hauptsächlich 100% in der Arbeit verbringst, dann brauchst du ein Backup nachher. Oder wenn du mal krank wärst, nachher muss es einfach, das Radl muss einfach weitergehen und das geht einfach gleich miteinander.
Es geht klar miteinander. Erzähl aber natürlich viele junge Frauen, die sagen, ach, die Bauernbuben sind alle Wahnsinnige, die suchen alle eine Arbeitskraft. Du erklärst mir gerade so voll selbstbewusst, das geht nicht anders, das ist so mit deinen 26 Jahren. Wie siehst du das? Ist das nicht ein bisschen ein Problem für die Jungen heute oder für junge Frauen auch, dass sie dann oft auch als Arbeitskraft gesehen werden und das eigentlich vielleicht gar nicht wollen? Ist ja nämlich jetzt ein spannendes Thema, ja.
Also es ist schon grundsätzlich verständlich, wenn jemand einen Hof übernimmt, auf weiblicher oder männlicher Seite, dass man einen Partner einfach dafür begeistern möchte. Natürlich geht es nicht immer und man muss dann einen passenden Weg für uns selber finden, aber man hätte natürlich gern, oder, jemanden, der gemeinsam mit dir auf dem Hof die Zeit verbringt. Und ich sehe das gar nicht so als Arbeitskraft, sondern eigentlich eher... Man sucht einfach die gleichen Interessen und diese Interessen haben einfach heutzutage nicht mehr so viele.
Mhm. Das heißt, deswegen, du hast ja auch Freundinnen wahrscheinlich genug oder auch vor Höfe. Mhm. Wie sehen die das? Wie ist das in deinem Freundeskreis? Sind da die jungen Mädchen von den Höfen? Beziehungsweise jetzt gehen wir da nicht zur Landjugend, aber wie siehst du das da so? Sind da schon viele Junge, die was motiviert sind und sagen, ja, wenn ich einen Bauernbuben kennenlerne, das passt schon für mich? Oder sagen viele dann, beim Gottes Willen, nur kein Bauern?
Habe ich jetzt so nie erlebt, muss ich sagen. Ich bin ja bei der Landjugend, bei der Jungbauernschaft und da sind so viele junge Leute auf dem Schnall und jeder hat eigentlich die Passion dafür, für die Landwirtschaft. Und der eine, die Schafbauern, die Gasbauern oder die Milchkühe, die sind natürlich, jeder hat irgendwie die gleiche Leidenschaft dafür. Und ja, das findest du lässig. Also ob Mädel oder Bub, das ist eigentlich schon sehr ausgewogen, finde ich.
Ja. Okay.
Und ich kenne auch viele Frauen, so fanatische Frauen, Bayerinnen, die, ja, da wo man nicht genau weiß, wer übernimmt jetzt den Hof, weil wirklich alle so fanatisch sind. Das habe ich auch schon oft erlebt.
Das heißt, da will keiner auslassen.
Ja.
Ja, das heißt, da muss dann eine quasi...
muss halt einen Bauer suchen.
Also ja. Ich hoffe, es hören uns jetzt einige Jungbauern zu, die dürfen sich dann direkt bei dir melden. Ich brauche da nicht. Na, Scherz.
Ja.
Darf sich jeder selber suchen.
Und deswegen sind ja auch die Jungbauernbälle bei uns so nett, weil man einfach so viel, ich meine generell Jugend, also jung sein ist nicht immer leicht, finde ich. Aber gerade in Tirol hat man schon das Gefühl mit der Jungbauernschaft Landjugend, dass ganz viele gleiche Leute einfach auf dem Platz sein.
Landjugend ist ja, finde ich, eine ganz tolle Jugendorganisation mit fast 100.000 Mitgliedern österreichweit. Hat sogar jetzt einmal die ZIP darüber berichtet. Ich finde das ja auch genial. Da ist ja wirklich ein Zusammenhalt. Meine eigene Tochter ist da auch im Bezirksvorstand und natürlich in der Ortsgruppen in Ormus aktiv. Du bist Bezirksobfrau bist du, oder?
Bezirksleiterin, ja.
Bezirksleiterin, sagt man da, ja. Und wie lange bist du schon da rein in der Landjugend?
Ja, ich bin seit 10 Jahren bei der Jungbauern. Mhm. Ich war zuerst im Ort Ortsleiterin und danach bin ich Stellvertreterin im Bezirk geworden und nachher bin ich jetzt eben Bezirksleiterin und im ganzen Land unterwegs. Und das ist so nicht, weil man jetzt da irgendwie dächt, nachher etwas kennt mit der Zeit und ja.
Ein Tag da voll.
Voll.
Voll. Und sind da die Mehreren dabei? Also so für euch vom Land her, sagen wir da schon viel, wenn es jetzt so jung sind mit, keine Ahnung, 15, 16, 17, was da gehe
ich
dazu?
Ich finde, es ist bei jedem Dorf unterschiedlich. Also so, wenn man es halt vorlebt, kriegt, so entwickelt sich es dann. Ich kenne ganz viele Jungbauern, die ja dann wirklich alle, von allen Mitgliedern die Partner dabei haben. Das ist auch sehr cool, weil man einfach die Gemeinschaft stärkt. Und bei mir war der springende Punkt, also ich bin Hauptschule gegangen und da war ich die Einzigste in der Klasse, oder ohne von die Einzigste, so, darf ich jetzt so sagen. Und als Mädel, wenn man so 14, 15 in die Pubertät kommt, hat man schon das Gefühl, dass das landwirtschaftliche Thema hat nicht so Platz. Natürlich in dem Alter, wenn man dazugehören will. Und das habe ich dann schon ein bisschen verdrängt und dann bin ich in die landwirtschaftliche Lehranstalt gekommen. Und das war für mich so schön, weil da so viele junge Mädel und so viele junge Buben da waren, die einfach den gleichen Hintergrund gekriegt haben, die gleich aufgewachsen sind und auf einmal war es cool, wenn du gesehen hast, du hast 300 Schafe daheim. Mhm.
Das heißt, in der Hauptschule eher ein bisschen, da war es die Minderheit?
Ja, ja, ich habe mir nachher meine Freundeskreise gesucht, wo das natürlich auch Platz hat, weil ich gewusst habe, okay, ich will zu dem stehen und ich will mich nicht verstecken für das, wo ich herkomme. Und ich möchte auch ganz offen sagen, du, das taugt mir und das lebe ich. Und natürlich, so älter man wird, umso mehr findet man auch Gehör in der Gesellschaft. Weil gerade im Krankenhaus kann ich eigentlich mit jedem über das Thema Landwirtschaft reden. Da ist nie jemand voreingenommen. Und wenn jemand voreingenommen ist, dann merkt man spätestens in der Diskussion, dass es auf Augenhöhe passiert und dass einfach gerade zum Thema Landwirtschaft ganz viel Aufklärungsarbeit geschehen muss.
Sprichst du was Wichtiges an, die Aufklärungsarbeit, wenn man da bis jetzt zuhört in dem Podcast, ist ja alles wie eine Heidi-Welt. Ja. Alles ist wunderschön, 300 Schafe, super Bergbauernhof. Jetzt wird es aber bei dir ja natürlich auch kritische Themen geben oder bei Enka am Hof. Ihr werdet ja da in der Familie auch drüber reden. Wo sind enkene Herausforderungen, auch vielleicht finanzieller Natur? Es ist halt einmal so, ich glaube, dass es ja nicht unbedingt nur leicht ist. Jetzt waren gerade die Bauernproteste in Wien, wie wir es da mitgekriegt haben. Getreidebauerkatastrophen, Kartoffel etc. Gibt es nirgends mehr Geld. Wie schauen die weniger schönen Dinge aus bei Enk am Hof?
Ich muss da jetzt wirklich auf die Nebenerwerbsbauern eingehen und vor allem auch in der Berglandwirtschaft, weil das ist wirklich nicht einfach, wenn man sich das überlegt, was man für einen Arbeitsaufwand hat. Und gerade momentan sind die Preise von Maschinen utopisch. Und wenn ich mir denke, jetzt sind wir 4 Kinder, heutzutage, wer hat heutzutage jetzt noch 4 Kinder, sage ich mal, und wenn ich das jetzt allein machen möchte, dann bin ich angewiesen auf gute Maschinen, bis ich die abgearbeitet habe, ohne Förderung. Und wenn wir da keine Unterstützung kriegen, dann wird sich das einfach aufhören. Das ist einfach Punkt.
Jetzt weißt du aber, die neue GAP wird ja gerade wieder so von der Kommission vorgeschlagen, ab 2029. Da stehen ja einmal zumindest für die Verhandlungen extrem schwere Bedingungen bevor. Ja, die sollten ja die Förderungen massiv gekürzt werden, die Ausgleichszahlungen. Vielleicht auch wichtig in dem Podcast zu sagen, die Ausgleichszahlungen gibt es ja dafür, damit dass die Konsumentinnen und Konsumenten billige Lebensmittel kriegen. Ja. Und mit 11,6%, was wir für unsere Lebensmittel im Schnitt ausgeben pro Haushalt, sind wir ja im untersten Drittel der EU. Und wenn ich jetzt einmal so salopp sage, wahrscheinlich so billig haben wir noch nie Lebensmittel eingekauft. Obwohl das uns jetzt ein halbes Jahr haben alle gesagt, wie teuer das Essen ist, wie teuer die Lebensmittel. Stimmt nicht, das wissen wir jetzt seit 4. März, die aktuellen Zahlen. Weil 11,6% ist brutal nieder. Trotzdem sagen die Leute noch immer, es ist zu teuer. Also unsere Lebensmittel sind noch immer zu teuer. Schon langsam frage ich mich, wo soll das hingehen? Also wie viel uns das überhaupt noch wert sein? Und die Frage für mich ist halt auch, wie viel ist uns die Landwirtschaft dann überhaupt noch wert? Weil jetzt muss man ja natürlich schon kritisch sagen, was tun wir dann, wenn wir so Betriebe wie Enkern einfach verlieren? Und zwar im großen Stil, weil wenn ich da nach Tirol gehe, Osttirol gehe, da bleibt ja kein Betrieb mehr über, außer am Talboden unten vielleicht.
Ja, es werden die ganzen Alm- und Weideflächen einfach Zurwalder. Das wird einfach Zurwalder alles miteinander. Und wir leben vom Tourismus, gerade in Tirol, das ist ein großer Punkt. Und generell ist es einfach der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und der bewusste Umgang mit der Arbeit, weil ich merke, wenn ich mit ganz vielen rede, die keinen Bezug haben zur Landwirtschaft, wenn ich ihnen sage, was da dahinter steckt, dann merken sie ja während dem Gespräch schon, okay, das ist ja total viel Arbeit, das habe ich nicht gewusst. Und ich glaube, so geht es vielen, dass einfach die Aufklärungsarbeit da einfach nicht passiert. Und da fängt es in die Schule schon an. In der Bildung, in der Ausbildung und das der bewusste Umgang mit Lebensmitteln.
Jetzt machst du mit deinem Social-Media-Kanal Aufklärungsarbeit, das ist glaube ich dein Ziel. Wie sitzt du da, wie geht es dir da, was kriegst du für die Nachrichten, wie reagieren die Leute, was bewegt die Menschen, was du postest, wo merkst du für dich so diese Unterschiede?
Also ich muss sagen, es ist wirklich großteils positiv. Und das taugt mir wahnsinnig, von, sage ich mal, alt bis jung, da kommt jede Altersgruppe auf mich zu. Und ich versuche, die Aufklärungsarbeit zu machen, aber auch die Wertschätzung gegenüber die verschiedenen Bauern und Bäuerinnen in Tirol vor den Vorhang zu holen. Ich darf unter anderem mit dem Gütesiegel Qualität Tirol, das ist einer der Botschaften eigentlich für die Bauern, die Produzenten besuchen. Und das ist sehr wertvoll, weil ich da sehe, dass ich vom Erdäpfelbauer bis zum Gemüsebauer bis zur Fischzucht einfach total viele verschiedene Facetten von der klein strukturierten Landwirtschaft. Und die Leute nehmen das sehr positiv auch. Und vor allem, wenn nachher junge Dienler sagen zu mir, hey, cool, was du machst. Ich habe auch einen Bauernhof daheim und fange dann selber an, hey, das zum Zeigen, ich bin stolz drauf, wo ich herkomme. Und das taugt mir dann schon. Also das ist dann viel mehr wert wie irgendwelche Likes oder Kommentare. Das ist einfach der zwischenmenschliche Austausch zwischen Produzenten und Kunden.
Ein wichtiger Teil in deiner Aufklärungsarbeit ist ja eben dieser Nebenerwerb, ja, dieses Vollzeitarbeiten gehen und trotzdem den Hof daheim zum Erhalten. Jetzt kriegst du es aber eh mit. Wir in der Stadt da, wenn ich jetzt denke, da wird diskutiert über 32 Stunden, über am besten noch weniger arbeiten. Dann gibt es Influencer, die sagen, so kann ein Leben nicht funktionieren, dass man von 9 bis 5 Uhr arbeitet. Das ist alles zu viel, man hat keine Zeit für sich selber. Da bist ja du das radikale Gegenkonzept. Ja.
Jein.
Naja, aber wie handelst du das auch? Und was sagst du dann jungen Menschen? Wenn heute 14-, 15-Jährige in der Landwirtschaftsschule kommt, erste Klasse, die will Bayerin werden, her, der kriegt aber mit, naja, aber in der Stadt hast du es eigentlich so auch viel schöner. Gehst in eine Firma, kommst du mal gemütlich um 9 Uhr, trinkst du mal einen Kaffee und spätestens um 5 Uhr auf Wiederschauen. Was gibt es zu einer mit, zu einer Jungen? Ja.
Ja. Also ich kann jetzt nur für mich reden. Natürlich ist es zeitintensiv. Vollzeit arbeiten, Landwirtschaft, Hobby, man hat Freunde, man hat sogar Vereine. Man hat trotzdem 24 Stunden am Tag, aber es kommt ja immer auf die Qualität von der Zeit drauf an. Und wenn ich eine Work-Life-Balance für mich finde, mit 2 oder 3 Tagen arbeiten in der Woche und den Rest dann für mich anderweitig gestalten, dann ist das ja eine andere Art und Weise, sich sein Glück zu suchen im Leben. Und wenn ich jetzt mein Leben betrachte, mit der Landwirtschaft, mit der Familie, da geht es nicht nur um Arbeiten. Wir haben einen körperlichen Einsatz. Wir machen unter anderem Sport. Ich bin körperlich ausgelastet, wenn ich im Stall bin. Ich habe Zeit mit meiner Familie. Ich habe produktive Gespräche nach dem Arbeiten mit dem Papa oder mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder. Ich komme einfach auch, wenn ich im Stall bin, nachher überlege ich mir nicht, passt die Hose oder passt das, da kann ich einfach ich sein. Und da geht es einfach gerade um das, dass es meinen Schäflern gut geht und dass ich die Arbeit da mache, bevor es dunkel wird, da geht es um so viel, das hält mich richtig an, das erdet mich total. Und das finde ich, der andere geht in den Berg. Die jungen Leute, finde ich, suchen ja eh den Sport und die Natur so. Das ist so verankert, es geht ja jedem gleich. Und nachher möchte man ein soziales Umfeld damit pflegen. Und das ist nichts anderes wie in der Landwirtschaft.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, Familie ist ganz wichtig für dich, hat einen ganz einen hohen Stellenwert. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch gut versteht untereinander. Ja. Ist ja auch ein bisschen ein Gegentrend zum Allgemeinen, wo jeder gleich sagt, nein, allein in der Wohnung und ja, nehmen wir miteinander, jetzt ist bei dir schon ein Freund dabei. Wie wichtig siehst du Familie so für einen Halt, für einen jungen Menschen?
Familie ist, finde ich, schon sehr wichtige und sehr wertvolle Basis. Bei uns daheim, man hat einfach vieles miteinander gemacht, weil es einfach nur mühselig ist. Ich sage auch immer, wenn wir zu dritt irgendwo sein und herholen, dann ist es halt feiner, wenn ich zu dritt bin und nicht allein. Es ist aber, man hat ja trotzdem als junger Mensch das Bedürfnis, was zu erleben. Also ich war ja selber 3 Jahre, 6 Jahre im Internat. Man findet ja eh wieder, also eigentlich findet man ja wieder zurück. Man lebt als junger Mensch ins Leben und das, was kommt, kommt und man macht ja eh das Beste draus. Und man findet einfach dann am Ende des Tages trotzdem die Werte, was man von daheim mitkriegt hat. Und die Werte, was ich daheim mitkriegen kann, ist einfach unter anderem der Zusammenhalt. Aber vor allem, weil man mich so oft darauf anredet, ja, als Frau kannst du das überhaupt, wie bist du dazu gekommen? Oder wie siehst du die Rollenbilder? Ich muss echt sagen, für mich war nie was da, was mir mein Papa gesagt hat, du kannst das nicht. Also es war wirklich immer, mach, und wenn du willst, kannst du es. Also das war einfach, man ist so gefördert geworden in der Individualität und den Hausverstand, was man heute so sagt, das ist ja genau das. Und wenn man es nicht weiß, nachher hat man es erklärt gekriegt. Ja, genau.
Die Frau in der Landwirtschaft, Rollenbilder, du sprichst das gerade an, wenn man sich die aktuellen Medienberichte anschaut, geht es ja gerade in der feministischen Richtung brutal zu zwischen Mann und Frau. Ich habe ja mit der Sabine Kramberger auch eine sehr starke Feministin bei mir im Podcast gehabt, wo es um Rollenbilder geht, inwieweit irgendwas noch gerechtfertigt ist. Ich sage immer dazu, ich tue mir mit Feminismus per se oft sehr schwer, weil er oft so für mich in einen totalen Männerhass schon ausartet. Gleichzeitig sage ich aber, ich habe immer Frauen extrem wertgeschätzt und ich wollte da immer Töchter haben. Ich habe 3 Töchter und bin unglaublich stolz drauf. Und ich darf auch stolz sein, weil sie alle 3 wirklich zu sehr, sehr selbstbewussten jungen Frauen entwickelt haben und entwickeln natürlich. Und das ist eigentlich mein Zugang gewesen, dass ich immer gesagt habe, ich möchte einfach, dass meine Dirndln da genauso wie du, wie ich dich jetzt wahrnehme, einfach selbstbewusst da sitzen, wissen, was sie wollen. Und ich glaube, das ist noch viel ehrlicher, als wir ständig irgendwas in die Medien zu fordern. Wie geht's aber jetzt dir? Du bist eine junge Frau. Du hast gesagt, dein Vater hat da nie was aufgezogen. Aber wie erlebst du das Thema der Rollenbilder? Nimmst du da wo jetzt, wenn wir gerade über das Jahr der Bäuerinnen reden, nimmst du da als benachteiligt wo war, weil du da Frau bist? Oder sagst du, na, ich habe eigentlich bei mir daheim am Hof oder generell auch habe ich die gleichen Möglichkeiten? Oder wie geht's da? Ganz ehrlich.
Ja. Ich glaube, jede Frau merkt diesen Feminismus auf ihre eigene Art und Weise und jeder erlebt es anders. Für mich ist wichtig, dass Diskussionen gerade über landwirtschaftliche Themen auf Augenhöhe passieren und da erlebe ich schon, dass einfach das nicht immer funktioniert. Also man hat sie ja überall dabei, eine Frau generell, also Landwirtschaftsthemen, sei es Vereine. Wir haben bei den Jungbauern ja auch Bezirksleiter, Bezirksleiterin und aber trotzdem, wenn ich auf Ausstellungen gehe oder Vereinstreffen oder so, passiert halt einfach die Diskussion oft nicht auf Augenhöhe. Also.
Das heißt, du erlebst es da sehr wohl jetzt noch, dass du als Frau quasi weniger wert bist oder weniger quasi warst.
Ja, also weniger wert, das Gefühl habe ich nicht. Aber es ist eher, wenn wirklich fachliche Diskussionen auf dem Tisch sind, das kennt man ja, sei es politische Themen, sei es landwirtschaftliche Themen. Es ist einfach die Meinung von einer Frau, habe ich nicht bei allen, ich kann jetzt nicht alle in den Topf schmeißen, aber es passiert schon immer wieder, dass man einfach die Diskussion nicht auf Augenhöhe führt. Und das ist aber eine Grundeinstellung von jedem, wenn ich mit jemandem diskutiere. wie ich in das Gespräch einjagen.
Und sind das oft ältere oder erlebst du das aber die Jungen?
Nein, ich habe jetzt eigentlich über von den Jungen geredet.
Ah, wirklich von den Jungen? Okay. Also daheim nicht, das habe ich jetzt so wahrgenommen. Mhm. Der Vater, glaube ich, ist da sehr auf Augenhöhe mit dir. Aber das heißt, unter den Jungen und begehrst dann auf? Sagst du dann Freunde so nicht oder sagst du dann was auch? Oder wie verhältst du da?
Die Diskussion ist beendet.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Aber das heißt, du erlebst das sehr wohl, ja. Und du tust aber dann nichts weiter und denkst dir, ja, es wird halt, wenn er klappt.
Ja, ich denke mir eben gerade, weil ich das angesprochen habe bei der Jungbauernschaft und Landjugend, finde ich es eh wirklich sehr fortschrittlich, dass man überall zwei Besetzungen haben, also sei es Ortsleiterin und sei es Ortsobmann. Da finde ich, hat man nicht so das Gefühl, auch nach außen hin, dass man da irgendwie eingeschränkt ist als Frau. Aber einfach bei Alltagsdiskussionen, wenn ich irgendwo jemanden triff oder wenn ich auf Ausstellungen bin oder wenn ich bei Versteigerungen bin, da spürt man es einfach im Alltag eigentlich.
Hast du eine Mission jetzt dazu? Sagst du, nein, ich möchte das, weil wir alles wissen, dass ich da überall voll fit bin und mit kann?
Ich denke mal, die Diskussion auf Ebene von der Landwirtschaft basiert ja sehr individuell. Jeder ist anders da geprägt, jeder hat andere Vorstellungen und für jeden ist alles andere, also für jeden ist viele verschiedene Punkte wichtig. Und da ist es einfach viel zuhören und auch einmal sagen, okay, passt, ich verstehe dein Anliegen, ich verstehe deine Ansicht. Ja. Und einfach, dass man die Diskussionen auf Augenhöhe führt.
Und aus muss ich sagen. Jetzt können wir aber bleiben über die Rollenbilder. Du redest sehr viel über die Arbeit draußen, über die Schafin, über die Heuarbeit. Du hast noch gar nichts zu Hause gesagt, ja. Mhm. Die ist natürlich auf einem Bauernhof genauso zu machen. Und da komme ich natürlich jetzt zum Thema Lebensmittel zu dir. Mhm. Wir beschäftigen uns ja bei unserem Podcast ganz viel mit dem Thema Lebensmittel, mit dem Essen. Du hast uns noch gar nichts verraten zum Essen. Was isst du gern? Was kochst du gern? Was magst du? Wie ist das bei euch daheim so? Wie lebt es da rund um das Thema Essen? Weil das ist ja für uns auch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer extrem wichtig.
Mhm. Im Großen und Ganzen, der bewusste Umgang mit Lebensmitteln, finde ich, kommt mir einfach immer mehr drauf, wow, wenn ich einen eigenen Garten habe und wenn ich das selber anbauen kann, wenn ich mein eigenes Fleisch von daheim beziehen kann, wenn ich die Milch vom Bauern nebenan und die Gackeln von nebenan beziehen kann, das ist so viel wert. Also die Wertschätzung und das Bewusstsein hat sich einfach mit der Zeit die letzten Jahre hat sich wirklich massiv geändert, also im Positiven. Für mich und für ganz viele junge Leute. Also der bewusste Umgang, sich gesund zu ernähren, ist, finde ich, schon sehr, sehr, sehr zentral. Jetzt haben wir in einer ländlichen Umgebung das Privileg, ganz viele Hofladeler zu haben. Viele Bauern, die direkt vermarkten, das wirklich in die Hände nehmen und sagen, wir machen für unser Dorf unsere Produkte, sei es als Metzger, sei es, wir haben einen Senner daheim im Dorf, wir haben ganz viele noch, die wirklich mit zwei, drei Kusler noch Milch stellen. Und gerade der Umgang halt auch mit Fleisch, finde ich, dieser tägliche Konsum ist einfach weniger geworden. Jetzt gerade in der Familie kann ich das so sagen. Wir haben schon diesen Fleischkonsum über Jahre vermindert. Dass es am Sonntag ein Bratler gibt, passt.
Ein Schafebratler.
Genau, ein Chefs. Aber sonst passt es. Und wir
also das heißt, unter der Woche kein Fleisch?
Wenig. Ich sage jetzt nicht, aber wenig. Ja. Wir essen das, was wir haben und was wir kriegen. Oder sei es von der Verwandtschaft Rindfleisch oder Schweinefleisch. Genau. Mhm. Und das teilt man sich auch ein. Und der Speck, der wird natürlich streng gewirtschaftet daheim, dass wir im Sommer genug Speck haben für die Heuarbeit.
Okay. Aber das heißt, Fleisch massiv reduziert, einfach auch ein bisschen aus dem gesundheitlichen Aspekt außer.
Ja, sehr.
Und was ich jetzt so mitgekriegt habe, eigentlich das meiste aus der Eigenversorgung aussah.
Ja, also man...
Also schlägt sie selber daheim, die Schafe, stecht selber auch?
Also wir haben im Dorf die Möglichkeit, mit unserem Metzger, der für alle verfügbar ist, die Schafeln auch zu schlagen lassen. Ja. Also dass wir das im Dorf eigentlich schlachten können.
Bist du auch dabei? Hast du das schon gesehen?
Muss ich jetzt nicht so wirklich.
Aber gesehen hast du es schon?
Ja, natürlich, ja. Der Opa hat auch viel gemetzgert daheim, sonst auch, und da waren wir immer dabei, schon als Kind. Also das war für uns immer dabei.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und das heißt, Rindfleisch von der Verwandtschaft, das heißt, das bereitet alles selber zu natürlich auch.
Genau.
Deine Mama kocht, du auch?
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Sehr gerne sogar.
Also Kochen ist schon sehr eine zentrale Rolle für mich, finde ich, auch als Frau. Das tue ich wahnsinnig gern, ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit Lebensmitteln, über die Gesundheit, weil ich natürlich in einem Gesundheitsberuf arbeite. Das muss für mich schon stimmig sein.
Das heißt, das ist ja ganz, ganz wichtig. Du, und wenn du jetzt aufs Essen so generell denkst, wenn du jetzt reinschaust in die Landjugend oder was du im Krankenhaus auch mitkriegst, wie wird es da das so wahrnehmen? Ist das in der Gesellschaft, wenn ich jetzt so zurückschaue, das letzte halbe Jahr, geht es wieder nur um Preise, Preise, Preise. Billig, billig, billig muss sein. Wie erlebst du das im Spital, in der Landjugend? Wie ist da gerade so die Stimmung bei euch so?
Ja, ich muss sagen, ich erlebe es positiv, weil die Leute auch hergehen und mich fragen, haben sie wieder einmal ein Fleischler oder wenn können wir abstellen. Also wir beliefern zum Teil die Kunden auch privat, also wir fahren vorbei, wir rufen an, hey, es war die Woche wieder, wir hatten wieder etwas und bei uns wird auch immer das halbe oder das ganze Schaf verkauft. Also wir verkaufen nicht nur Edelstücke, wir schauen halt auch, dass es komplett weitergeht. Und das nehmen die Leute schon an. Sie sehen, dass man gewissenhaft arbeiten und dass eine ehrliche Arbeit dahinter steckt. Natürlich nicht überall, wenn ich jetzt ganz viele Bekannte vergleiche, die studieren, die gerade in ihrem Leben keinen Bezug haben auch zur Landwirtschaft, dann fällt es mir schon auch, dass sie nicht so den bewussten Umgang damit haben. Aber ich denke mir, das liegt ja nachher wieder bei uns, dass man sie aufklärt. Erst letztens bin ich mit jemandem essen gegangen, habe ich mir das rausgenommen zu fragen, woher das Fleisch kommt. Und dann war meine Freundin sehr überrascht, dass das jetzt wirklich gerade nicht Österreich und auch nicht EU ist. Und für uns war dann ungesagt klar, dass wir was anderes nehmen.
Mhm. Für deine Freundin und für dich.
Ja. Ja. Diesen Input eigentlich auch geben.
Das heißt, es braucht da eigentlich viel mehr Initiative von Menschen, von Konsumentinnen und Konsumenten, auch beim Essen gehen. Jetzt komme ich da halt auch hin zum Thema Herkunftskennzeichnung. Mhm. Du weißt ja, wir als Landschaft Leben kämpfen ja da halt schon wirklich seit über 10 Jahren für das Thema, dass wir in der Gastronomie eine Transparenz kriegen. Dass wir mal zumindest wissen, wo kommt es her. Ich verlange ja gar nicht Regionalität im Sinne von Österreich, sondern ich sage, ich möchte es einfach einmal nur wissen. Ja. Du hast es ja jetzt schon super den Beweis geliefert, du fragst schon nach. Wie siehst du das? Ich sehe das immer sehr kritisch, gerade bei Enke in Tirol. Es vermarktet gastronomisch extrem diese schöne Landschaft. Ja. Und dann kriegen aber die Gäste aus Deutschland auf der Tiroler Skihütte eine spanische Sau serviert. Vielleicht der Kaiserschmarrn mit ukrainischen Käfigeier. Das ist ja so der Standard. Wie geht es dir da damit als zukünftige junge Bayerin, sage ich mal, und natürlich auch als Landjugendleiterin?
Ja, unglaublich zach. Also diese Herkunftskennzeichnung ist unerlässlich in Zukunft. Also da muss irgendwas geschehen, dass das eine Pflicht für die Gastronomie wird, dass man Milch, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, dass man das wirklich kennzeichnet, dass die Leute auch wissen, weil viele, die was in Tirol Urlaub machen, wir wissen alle, was ein Skiurlaub kostet, was ein Urlaub in die Berge kostet. Die Leute haben ja auch ein Gewissen. Die Leute haben sich, die geben sich sicher auch mit diesen Themen das ganze Jahr ab. Was ist sie? Was kaufe ich für Lebensmittel? Und wenn das auf der Karte ersichtlich ist, woher das Fleisch kommt, wer die Milch kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Großteil sagt, ich ist trotzdem das, was nicht da produziert wird.
Also das heißt, du siehst das auch als ganz, ganz wichtig. Und ich finde es ja auch spannend, dass sie die Wirte da wirklich so wären. Der Alois Reiner bewirtschaftet ja das Hotel Post bei der Straße im Zillertal. Er sagt ja, er ist der Wirtevertreter Hirzer, mit dem haben wir gerade einen Podcast gemacht. Er setzt ja ganz auf die Freiwilligkeit. Aber ich glaube, freiwillig wird es nicht funktionieren.
Nein, freiwillig wird es so nicht funktionieren. Punkt.
Erlebst du das nicht auch oft, wenn ich wo unterwegs bin, ich weiß ganz genau, wann ich angelogen werde. Mhm. Also wenn ich frage, wo kommt das Fleisch her? Ja, Österreich. Dann sage ich, ganz fix, ja, ganz fix. Ja. Und dann sagen sie mir halt vielleicht irgendwo einen großen Zulieferer, wo ich sage, naja, aber nur weil der Zulieferer, der sagt noch gar nichts. Ja. Nein, dann wissen sie es auch nicht. Mhm. Also da wird halt schon sehr viel angelogen, glaube ich, in dem ganzen Bereich. Ich weiß ja, fängt draußen erzählen wir dann viele Bauern, dass irgendwelche Hotels holen dann in der Woche 3 Kilo Butter bei 300 Gästebetten zum Frühstück. Das, nur, dass der Name halt am Buffet umsteht, aber mehr ist halt dann auch nicht. Ja.
Mhm. Ja, ich habe das Glück, dass ich schon sehr viele Erfahrungen machen haben dürfen mit ganz vielen Gastronomen in verschiedenen touristischen Orten, die wirklich ausgezeichnet sind mit dem Agrarmarketing, was wir in Tirol haben. Und diese Einstellung auch für die Leute, die dahinter liegt, die ist auch einfach, die passt. Die ist bewundernswert, wenn so ein riesen Gastronom, so ein Chef oder eine Chefin oder die ganze Familie hinter heimischen Bauern steht. Ganz viele haben ja neben der Gastronomie selber einen Bauernhof, das habe ich auch schon oft erlebt, und da das Bewusstsein einfach auch Wert drauflegen. Also die Wertschätzung gegenüber heimischen Bauern und Bäuerinnen, das einfach zu geben, weil es ist die Wertschätzung. Wenn ich in einem Dorf, wo es bei uns viel ist, in die Skigebiete, wenn ich in einem Dorf viele einzelne Bauern sein und der Großteil ist Hotel und Restaurants und Gastrobetrieb, nachher ist das auch eine Wertschätzung gegenüber dir, die was sich das noch antun, dass im Sommer einfach auch das ganze Skigebiet angemacht wird oder dass die Weideflächen bewirtschaftet werden, das ist ja wieder ein Nehmen und Geben. Das ist ja ein Kreislauf.
Hm, absolut. Der Kreislauf, habt ihr es auch eben dabei?
Ja, haben wir. Die Fennetalm. Ja. Und da haben wir Milchkühe da oben und Goldviech.
Ah, okay. Und die Schafchen bleiben daheim?
Nein, wir haben, also mit den Schafeln machen wir das also so, dass wir das seit Jahren mit einem LKW-Betreiber so machen, dass wir die Schafel auf die Alm führen. Also die fahren in den Urlaub.
Die fahren also nicht auf Enkeralm, sondern auf eine andere Alm.
Ja, bei uns war ganz früher schon der Wolf. Mhm. Das war schon ganz, also so um 2010, wenn ich mich, also sagen wir mal, in den, so circa 2010 umherum war der Wolf schon da und hat nämlich einen Bauer eigentlich den kompletten Bestand fast genommen. Und das war nachher eigentlich, ja, wenn man es so sieht, das ist schon zart. Und seit jetzt sind eigentlich so keine Schafeln mehr um.
Das heißt, es wird die Schafeln woanders dahin.
Mhm.
Wie geht es dir da mit dem Thema Wolf? Das emotionalisiert auch sehr, oder?
Ja, also das war schon schlimm. Also ich war da ungefähr 10, 11 Jahre und wir haben da im Berg da oben die ganze Tate Viechler zusammen gesucht, beziehungsweise habe die Schafe noch schreien gehört irgendwo. Also das ist schon, wenn man das so miterlebt als Kind, wenn man selber Schafe daheim hat, das ist einfach zack.
Also da ist was geblieben,
das
sozusagen.
Das ist ja jetzt schon 16 Jahre her.
Mhm.
Wir haben die letzten Jahre erst eigentlich wirklich gute Vorgaben, sagen wir mal so, mit denen man wirtschaften kann.
Mm. Das heißt, die sind dann auch, es bewirtschaftet selber diese Alm quasi nicht, wo die Schafe hin sind. Also du musst jetzt nicht auch noch zusätzlich im Sommer auf die Alm oder dort was machen. Die aber bleibt da mehr oder weniger der Sport.
Ja, weil das gange halt. Also wir haben jetzt das Glück gehabt, ganz lang im Ötztal hinten die Schafeln zu bringen und da ist auch ein angestellter Hirt und den zahlen wir auch und der schaut den ganzen Sommer auf die Schafler und es geht auch gar nicht, dass wir für die Schafler auch da sind im Sommer, weil wir haben alle Hände zu tun, dass wir das Futter für die Eiche kriegen. Also das ist wirklich als in einer Berglandwirtschaft, wie gesagt, wir brauchen da zum Teil 3 Tage, bis das Futter mal durch ist, weil wir das zum Teil von Hand umdrehen. Und das ist so ein enormer Arbeitsaufwand. Wir fangen mit dem Haar an und habe eine Pause kurz und dann fangen wir mit dem Grammatsch an. Weil wir haben die Flächen, die was wir bewirtschaften, bis zu 1500 Höhenmeter und aber auch bis zu 600, 700 Höhenmeter. Also wir fangen an, herauf und fangen dann wieder an. Das, und wir schmeißen ja Leute zweimal.
Das ist gescheit brutal.
Ja.
Und das alles im Nebenerwerb.
Ja.
Ja, schon. Aber wenn ich dir so in die Augen schaue, du streust so sehr, dann denke ich mir, da mache ich mir keine Sorgen, das geht auf alle Fälle weiter.
Ja.
In die nächste Generation schon wieder. Das ist schön. Also der Vater kann unglaublich stolz sein. Ja, was ich jetzt so gerne am Schluss mit dir ein bisschen besprechen möchte, die Rolle der Frau in der Landwirtschaft. Eben, was würdest du jetzt jungen Frauen mitgeben, so in Richtung ja, ein bisschen motivierend, sage ich mal. Ja, was waren so deine Gedanken, warum es es lohnt, Bayerin zu werden, zu sein?
Was ich in die jungen Frauen gern mitgebe, tat, es gibt nichts, was du nicht kannst, wenn du nicht willst. Das ist so. Also gerade heute, wo ganz viel körperliche Arbeit auf Maschinen auch umgesetzt wird, also wenn man sich damit befasst, wenn man einen Willen hat, wenn man die Leidenschaft hat, da, das ist schon die halbe Miete.
Das heißt, wann du willst, geht alles sozusagen.
Ja, absolut. Und es ist so eine schöne Arbeit, haben wir ja jetzt auch viel darüber geredet, der Einklang mit der Natur, mit die Tiere, mit das gibt da so unglaublich viel. Und ich finde auch gerade das Rollenbild Mann und Frau in der Landwirtschaft, das ist eine Partnerschaft. Da hilft man zusammen. Und die Wertschätzung basiert auf beiden Seiten, egal ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist. Das geht gleich miteinander. Und da ist niemand benachteiligt oder bevorzugt. Das muss einfach zusammen passieren. Und gerade Frauen können sich auch vor einen Vorhang stellen und auf die Bühne stellen und sagen, ich bin die Bayerin. Oder wenn es zu irgendwelchen Produktvermarktungen geht oder sonst irgendwohin, die Frau kann präsent sein. Und ja, dafür braucht man sich eigentlich nicht verstecken. Und auch auf dem Hof präsent sein. Also man kann rausgehen in die Gesellschaft, in die Welt, kann sagen, das mache ich und dazu stehe ich.
Das heißt, eigentlich ist dann der Bauernhof ein bisschen das Rollmodell für diese moderne Partnerschaft eigentlich, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Gell?
Absolut, absolut.
Weil du kannst wirklich alles gemeinsam machen und es ist ja, glaube ich, heute, wenn ich jetzt nur mich hernehme, ich mache ja im Haushalt da alles von Staubsaugen bis, ja, also du hilfst ja eh miteinander zusammen. Ich denke mal, da ist wirklich vielleicht, ja, cool, das wird mir jetzt gerade selber so bewusst, ein modernes Rollmodell. Ja.
Die Frau ist ja Unternehmerin, es ist ja nichts anderes wie dass die Bayerin die Unternehmerin ist und der Geschäftspartner ist der Ehemann, wenn man es so betrachten will. Und es ist einfach eine gemeinsame Sache, an der man arbeitet. Und viele haben ja in Tirol auch Urlaub am Bauernhof dabei. Und da bin ich einfach eigentlich eine Geschäftsfrau. Das ist, ja, als Bayerin selbstständig. Man weiß, was das ist. Man traut sich das zu, ist im Kontakt auch mit den Gästen oder mit den Direktvermarktern und das ist eine unglaublich coole Arbeit und eine zufriedenstellende Arbeit.
Ja, und ich denke mir, wenn man mit der Freude und Begeisterung, wie du das Ganze transportierst, rausbringen, dann haben vielleicht auch in Zukunft viele Interesse und sagen, hey, ich würde gerne Bayerin werden, entweder bei mir oder am Hof, weil ich die Möglichkeit habe, einen Übernehmer oder heirat, wozu ich. Ich glaube, das ist voll schön und ja. Ich glaube, es muss auch wieder so eine Positivstimmung entstehen.
Absolut.
Weil, was ich total schade finde oft in der Landwirtschaft, ist mir dann schon gern sudern und jammern, wie schlimm das alles ist und wie schlecht das alles ist. Und ich denke mir immer, wenn du mit deiner Situation nicht zufrieden bist, dann musst du was verändern. Ja? Mhm. Bis hin, dass du es halt lässt, ja, und was anderes angehst. Ja? Das wollen viele nicht hören, aber es kann ja nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang mit Jammern verbringe, ja, und jeden Tag erkläre, wie schlecht das mir geht. Weil im Unternehmertum sagt man, und du hast es jetzt schön ausgedrückt, als Geschäftsfrau, wenn wer jammert, dann ist er nicht gut, ja. Und dann muss er halt was anderes tun. Ja? Und da sind wir wieder dort, da schließt sich wieder der Kreis, wo ich sage, ja, da muss man sich halt vielleicht den Hof, den was ich jetzt in Feuerwerk geführt habe, und es geht sich nicht aus, ja, dann muss ich halt nebenbei was anderes tun. Dann muss ich halt innovativ werden und sagen, entweder ich gehe arbeiten hin oder ein Teil geht hin arbeiten und nicht einfach nur gleich weiter da und sagen, um Gottes Willen, wie arm bin ich.
Mhm.
Und in der Situation sind schon viel festgefahren und ich finde es dann auch nicht gut, wenn man immer nur schreit nach der Politik, weil auf der anderen Seite wollen wir einen Staat, der was sich nicht zu viel einmischt, ja, auf der anderen Seite schreiben wir aber ständig um Hilfe, ja, dann mischt das ja der Staat. Ja. Ich bin eher ein Freund davon, dass sich der Staat nicht zu viel einmischt, ja. Und quasi der Markt freier agieren kann, ja, weil ich mir denke, dann sind immer die was gut sind, haben immer einen Vorteil. Ja. Und wenn sich der Staat zu viel einmischt, bis hin zum Kommunismus, das finde ich einfach nicht gut. Ja.
Ich finde das auch so bewundernswert, weil so viele verschiedene Bauern und Bäuerinnen machen ja so viele verschiedene Sachen. Also es gibt verschiedene Standbeine. Also wir reden da nicht nur über die Milchwirtschaft oder über die Schafelnbauern. So viele, die sagen, okay, ich übernehme den Hof, aber ich steige um. Auf Erdäpfel, auf Obst, auf Gemüse. Das ist so facettenreich. Da kann man sich austoben. Und der Hof, was wir übernommen haben, der war davor, da haben wir auch eigentlich Milchbetrieb gehabt. Und der Papa hat einfach gesehen, mit den Steilflächen, dass die Schafeln sind da viel wirtschaftlicher. Also man kann ja alles machen, von bis und Urlaub am Bauernhof oder neben zu arbeiten oder ich gehe da noch was. Also du hast ja so viele Möglichkeiten, die zu entwickeln.
Es ist wirklich so. Und ich glaube einfach, die anderen, so wie du jetzt auch, du siehst die Möglichkeiten, ja. Und andere sind aber schon so in dieser Negativspirale festgefahren, dass einfach keine Möglichkeiten mehr sehen und nur noch schreien um Hilfe, Hilfe, Hilfe oder aggressiv werden. Und ich denke mir, wenn es mit deiner Situation, wenn die nicht passt für dich daheim, dann musst du halt wirklich was verändern. Absolut. Ja. Das ist die bittere Wahrheit, ja. Und die tut oft weh, aber ich möchte es vor allem auch, wenn uns heute vielleicht durch dich auch sehr viele ganz junge Menschen wieder zuhören, einfach das schon mitgeben. Ja? Man muss den Mut haben, auch was anderes zu tun. Ja? Mhm. Und ich nehme das auch wie bei meinem Hof daher, ich sage auch zu meinen Jungen, ich sage so viele Möglichkeiten. Ja? Wir haben auch Fischwasser dabei, wir hätten 1000 Möglichkeiten. Ja? Ich habe die Zeit gar nicht mehr. Ja? Ich kann das alles gar nicht tun, was für die Möglichkeiten bestehen. Aber ich mache mir nie Sorgen an meine Nachfolgerinnen oder meine Tochter, in dem Fall meinen Schwiegersohn, weil die haben einfach ein Portfolio von 1000 Möglichkeiten. Ja. Da geht es nur um das, was gefreut, was wollen uns tun. Und ich glaube, wenn du so einmal wieder denken anfängst, dass du mir echt hinsetzt und sagst so, ich bin jetzt da und da daheim, das sind die Rahmenbedingungen, das ist mein Hof, was könnte ich daraus machen? Ja. Wo geht meine Leidenschaft hin? Wo geht meine Begeisterung hin? Und dann auf einmal dann sich Wege auf. So funktioniert halt das Leben. Und ich glaube, das müssen wir halt den Menschen draußen mitgeben, Elisa.
Absolut, ja. Ja, es passiert so viel, also so viele Diskussionen und wirklich wertvolle Diskussionen passieren. Und es ist wichtig und richtig, dass man auf landwirtschaftlichen Ebenen ganz viele verschiedene Meinungen hört, versteht und analysiert. Aber in allen großen, muss ich, also alles, was eigentlich das zusammenfassen sollte, ist eigentlich für das, was ich stehe. Ich stehe für das, dass ich in der Landwirtschaft am Berg oben wirtschaftlich denke und für mich das raushole, was für mich passt. Und der Bauer oder die Bäuerin im Tal sieht das wieder anders und genauso soll es sein. Und jeder macht das halt so auf seine Art und Weise.
Wahnsinn, das war es jetzt, das Schlusswort. Besser hätte ich es jetzt nicht hinbringen können. Elisa, danke. Danke auch für deine Motivation, deine inspirierenden Worte. Und ich muss natürlich auch als Landschaft Leben Obmann sagen, danke auch für deine Arbeit, ja, dass du diese Bewusstseinsbildung machst, dass du diese Aufklärungsarbeit machst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Wir brauchen ganz viele, die was das lernen, damit dass wir die große Menschenmasse erreichen. Weil am Ende des Tages muss uns immer bewusst sein, wir müssen schaffen, dass wir unsere Konsumentinnen und Konsumenten davon überzeugen und vermitteln können, wie hochwertig wir produzieren. Und ich sage immer, wenn man ein bisschen reist, ja, und ich tue sehr gerne reisen, ich schaue, dass ich jetzt ja ein paar Wochen meine Eltern waren eigentlich sehr konservativ, aber sie haben ja wie schon gesagt, keine Schade, die war ich da, ja. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil dann wird der erst einmal bewusst, ja, wie wertvoll das ist, was wir da daheim haben. Ja. Und über alles, was wir suchen und jammern, und ich denke mal, da gibt es so viele Länder, die sind nicht einmal annähernd dort, ja. In der Produktion, in der Art von Lebensmitteln, die was wir da kennen, in der qualitativen Hochwertigkeit. Und trotzdem jammern wir und suchen wir. Ja. Und darum sage ich immer, aussehen mit den Leuten, ja, weil dann werden sie daheim wieder zufrieden. Und wir müssen es halt so vermitteln.
Ja. Und wir haben so viele junge Leute, die was so aufgewachsen sind und die stolz auf das sind und die mir so einfach lauter wären. Aber die gibt's, die sind da. Und ja.
Habt ihr es gehört? Im Positiven lauter werden, das nehmen wir uns jetzt mit. Elisa, danke. Danke, dass du gekommen bist. Freut mich total. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und werden hoffentlich noch viele, viele Menschen von dieser Botschaft überzeugen. Danke dafür.
Danke, Hannes.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.